Sexualität in der Ehe. Auch dieses Thema gehört zu einem Eheseminar. Wir wissen sehr wohl, dass es eine Zeit gab, da wäre es unmöglich gewesen, in der Gesellschaft einen öffentlichen Vortrag zu halten über das Thema Sexualität und erst recht unter Christen in einer christlichen Veranstaltung. Es gab eine Zeit, da wurde das alles nur hinter vorgehaltener Hand behandelt. Und vielleicht habt ihr auch schon einmal gehört, dass es in der Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren da sehr seltsame Entwicklungen und Strömungen gegeben hat. Über Jahrhunderte war ein negatives Bild von der Sexualität weit verbreitet. Im Mittelalter zum Beispiel sagt ein gewisser Anselm von Canterbury, der auch manches Gute gesagt hat, sicherlich in seinem Leben, aber das sagte er im Blick auf die Sexualität: Das Weib ist eine Fackel des Teufels. Bums. Ja, das ist nur so ein Beispiel, das genügt, um seine Sicht zu zeigen. Viele Theologen, viele Ausleger der Schrift waren damals überzeugt, es gab nur die katholische Kirche, die eine, dass der Sündenfall am Anfang der Menschheitsgeschichte darin bestanden hätte, dass Adam und Eva Geschlechtsverkehr miteinander gehabt hätten. Nicht, dass sie von einem verbotenen Baum, von verbotener Frucht gegessen hätten, Gottes Gebot übertreten hatten, sondern dass sie auf vorwitzige Weise miteinander intim geworden wären. Das war weit verbreitete Sicht unter Theologen. Nein, das ist nicht die Sicht der Bibel. Sexualität ist die gute Gabe Gottes. Dann spielt ja in unsere abendländische Geschichte auch stark das griechische Menschenbild hinein. Und die Griechen sahen den Leib als Gefäß und die Seele, Geistseele, als Inhalt. Der Leib war nur das Gefäß und die Seele war das Eigentliche, die Geistseele, der Geist des Menschen. Und so konnten zum Beispiel auch Christen in Korinth damals mit dem Leib zur Hure gehen und sündigen, aber mit dem Geist meinten sie, Christus anhängen zu können. Und diese Sicht von damals, die ist auch heute wieder im 20. Jahrhundert sehr populär und aktuell. Es gibt auch heute manche Christen, die meinen, dass sie ja mit dem Geist dem Herrn Jesus anhängen können und sie leben mit ihm, aber dass der Leib und alles, was damit geschieht, nicht so wichtig ist und die Sünden auf dem Gebiet, die kann man davon abkoppeln. Nein, das ist nicht so. Das ist eine Einheit von Geist, Seele und Leib und die Bibel sagt ausdrücklich, wer an dem Leib sündigt, ja, wer sexuell sündigt, der sündigt an seinem eigenen Leib. In den Medien heute wird auch von Tag zu Tag die Schamgrenze weiter heruntergezogen. Und Sigmund Freud sagte noch Anfang dieses Jahrhunderts, das Fehlen von Scham ist ein klassisches Zeichen von Schwachsinn. Da hat er auch mal ausnahmsweise was Richtiges erkannt, ja. Entschuldigt, wenn ich das so polemisch sage. Aber das hat er richtig erkannt. Das Fehlen von Scham ist ein klassisches Zeichen von Schwachsinn. Scham ist etwas Gutes in der Bibel. Scham ist das Immunsystem unserer Seele. Scham. Und wo das Schamgefühl fehlt, da ist etwas zerstört worden, vielleicht sogar systematisch zerstört worden. Und da ist die Persönlichkeit krank. Wir leben also heute eher in einer anderen Zeit, nicht der unbedingt Leibfeindlichkeit. Jahrhundertelang war das Pendel in der Richtung Leibverachtung. Der Leib galt nicht, Sexualität schmutzig, Leibverachtung. Heute ist das Pendel genau auf die andere Seite geschlagen, Leibvergötzung. Das ist heute das Stichwort. Fitnesstempel wachsen überall, wie früher die Kirchen ja gebaut wurden. Heute, kaum ist irgendwo eine Firma pleite, hängt neues Schild dran, Fitnesscenter, so und so, Sonnenstudio, dies und jenes. Ja? Ich will das jetzt nicht pauschal ablehnen, das Einzelne, aber ich will nur den Trend zeigen oder auch in der Werbung, überhaupt in der ganzen visuellen Industrie, wie da die Sexualität schonungslos vermarktet wird. Da wird für irgendein Produkt geworben und dann ist eine leicht bekleidete Frau da zu sehen. Was hat die Frau zu tun mit dem Produkt? Sie dient nur als Blickfang und wird so eingebaut in diese Marktstrategie. Eine ganze Industrie mit Milliarden Umsätzen lebt davon, den Körper der Frau zu vermarkten. Und der Slogan, die Parole heißt, Lust ohne Last. Oft nach dem Prinzip, ich will alles und zwar sofort. Der reine Vergnügungssex wird propagiert, ohne diese lebenslange Treuebindung an den Partner und ohne Verantwortung für eventuell daraus resultierende Kinder. Die werden natürlich versucht zu verhüten und wenn doch eins entsteht, dann wissen wir, was damit oft passiert. Es ist heute eine himmelschreiende Not auf dem Gebiet der Sexualität in unserer Gesellschaft bis in die Reihen der christlichen Gemeinden. Und darum heute Abend unser Thema Sexualität. Wir wollen hören, was waren die guten Gedanken Gottes mit unserer Geschlechtlichkeit? Und wir wollen offen sein zu dem Thema. Ich sagte heute Nachmittag schon mal, wir dürfen uns nicht schämen, die Dinge beim Namen zu nennen, derer Gott sich nicht geschämt hat, sie zu erschaffen. Erster Leitgedanke heute Abend, Sexualität, ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Die Sexualität des Menschen wurde von Gott geschaffen und ist deshalb wie alle Werke Gottes gut. Ja, sehr gut. Im Schöpfungsbericht 1. Mose Kapitel 1 lesen wir, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und vier Verse weiter, 1. Mose 1, 31 heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war Tov Meod, hebräisch, sehr gut. Es war sehr gut, auch dass er Mann und Frau geschaffen hatte in ihrer verschiedenen Geschlechtlichkeit. Geschlechtlichkeit ist eine gute Gabe Gottes. Warum ist sie gut und wichtig und hilfreich? Sie hilft, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. In 1. Mose 2 im nächsten Kapitel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Und darum hat Gott Adam die Eva gegeben. Zur Gemeinschaft. Sexualität ist zur Freude der Ehepartner gegeben. Wir dürfen uns freuen an der Person, an der ganzen Person des Partners, auch an seinem oder ihrem Körper. In Sprüche 5, Vers 18 und 19 heißt es, Freue dich an der Frau deiner Jugend, lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Freue dich an der Frau deiner Jugend, doch nicht nur an ihren Augen oder nicht nur an ihrem Gesicht. In 5. Mose 24, Vers 5 wurde geregelt damals in Israel, dass jung verheiratete Israeliten im ersten Jahr nach der Hochzeit nicht in den Krieg ziehen mussten. Das wissen viele von euch. Und wie wird es begründet? Damit er lerne, seine Frau zu erfreuen. Da übersetzen unsere Bibeln ein wenig, wie soll ich denn sagen, beschönigend, ja, euphemistisch. Da steht wörtlich, damit er lerne, seine Frau sexuell zu erfreuen. Das hat eine körperliche Dimension. Er sollte lernen, auch diese Bedürfnisse seiner Frau stillen zu können. Das muss gelernt werden. Das geht nicht gleich beim ersten Mal. Also, die Bibel ist wirklich nicht leibfeindlich und hat überhaupt keine negative Einstellung zur Sexualität, sonst wären solche Aussagen nicht in der Bibel. Das sind nur ein paar wenige, die ich rausgenommen habe. Da könnte man eine lange Liste machen von solchen positiven Aussagen über Sexualität. Natürlich warnt die Bibel von Anfang bis Ende vor Missbrauch der Sexualität. Da gibt es viele Beispiele. Aber das ändert nichts daran, dass der Grundgedanke Gottes gut war. Sexualität ist auch ein Weg, um Liebe auszudrücken. Sexualität ist nicht Liebe. Das versucht uns vielleicht eine gewisse Medienwelt zu vermitteln. Sex gleich Liebe. Und leider haben wir in der deutschen Sprache nur das eine Wort, Liebe. Da waren die Griechen schlauer, ja, und weiser und haben mehrere Worte für Liebe kreiert, geschaffen, nämlich ein Wort für die rein freundschaftliche Liebe, ein Wort für die mehr geistliche Liebe, ein Wort für die erotische Liebe, Eros, und es gibt noch einen vierten Begriff im Griechischen. Mindestens vier verschiedene Worte für Liebe. Im Deutschen ist das alles Liebe. Es ist Liebe, wenn Mann und Frau zusammen schlafen. Es ist Liebe, wenn sich zwei Teenager ineinander vergucken. Es ist alles Liebe, ja. Und so machen wir es uns selbst schwer, indem wir nur das eine Wort haben. Aber Sexualität ist nicht Liebe, sondern sie ist ein Weg, um Liebe auszudrücken. Das ist ein Unterschied. Ich kann Liebe auf unendlich viele Variationen ausdrücken. Und Sexualität ist ein Weg, um Liebe auszudrücken. Körperliche Liebe kann den Partner sehr beschenken. Und natürlich als letztes, last not least, Sexualität dient auch zur Fortpflanzung, wie wir heute Morgen schon gehört haben, der Menschheit. Aber das ist sicher nicht der einzige Zweck. Es wurde lange Zeit so gesehen, das ist der einzige Berechtigungszweck, eben wegen der Fortpflanzung. Aber wenn die gesichert ist, dann muss es wieder aufhören. Und das ist natürlich völlig falsch und hat zu großen Nöten geführt, wo das so gesehen wurde. Lass mich also zu Beginn ganz dick unterstreichen, Sexualität ist ein Geschenk Gottes, eine gute Gabe Gottes. Wenn wir sie als solches erkennen und annehmen und sie in der Bindung an unseren Schöpfer ausleben, kann die Sexualität für unseren Ehepartner und uns sehr beglückend werden. In gewisser Weise sogar der Schmelz einer Ehe werden. Der Schmelz. Ziehen wir Gottes gute Gabe in den Schmutz und gebrauchen sie eigenmächtig und eigensüchtig, kann sie viel Unheil anrichten. Aber Sexualität, ein Geschenk Gottes. Ein zweiter Leitgedanke zu diesem Thema: die sexuelle Gemeinschaft innerhalb der Ehe. Wenn ihr eure Bibeln oder Neue Testamente noch in Reichweite habt, schlagt bitte mit mir auf 1. Korinther 7. 1. Korinther 7, Vers 2 bis 5. Dieses Kapitel ist auch ein wenig umstritten, weil manche sagen, es hat einen sehr negativen Klang. Aber das Thema wird hier entfaltet vor dem Hintergrund einer hereinbrechenden Verfolgung. Paulus schreibt den Korintherbrief 55 nach Christus. 54 war Nero an die Macht gekommen. Die erste Welle der römischen Christenverfolgung war im Anzug. Und vor diesem Hintergrund schreibt er dieses Kapitel. Und in Verfolgungszeiten ist es auch um Sexualität nicht so bestellt wie in normalen Zeiten. Das müssen wir einfach sehen, wenn wir das auslegen wollen. Aber lass uns die Aussagen lesen, gleich am Anfang. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, eben wenn Verfolgung heraufbricht, ja. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Das ist nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, die er hier nennt. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Paulus sagt, es ist gut, wenn ein Mensch keine Frau berührt. Aber er sagt nicht, es ist besser. Es ist nicht höher und edler, wenn ein Mensch ledig bleibt, wenn er auf Ehe verzichtet, so wurde das auch jahrhundertelang im Mittelalter gesehen. Und die ganz geistig sein wollten, die gingen ins Kloster und verzichteten auf Ehe, weil das höher gesehen wurde vom geistlichen Stand. Er sagt, es ist gut, er sagt nicht, es ist besser. Aber das Normale und Gottgewollte ist, dass jeder Mann seine Frau hat und jede Frau ihren Mann. Das ist die normale Praxis. Vers 2. Und Vers 3 und 4 sagt, die regelmäßige sexuelle Gemeinschaft innerhalb der Ehe ist das Normale, das Gottgewollte. Darum darf sich ein Partner dem anderen nicht versagen. Und schon gar nicht darf Sexualität als Belohnung oder Strafe gebraucht werden. Das zerstört alles. Der eigene Körper mit seiner Geschlechtlichkeit gehört in gewissem Sinn dem Ehepartner. Und ich muss ihm sexuelle Gemeinschaft gewähren. Ich sollte sie ihm gewähren, soweit das wirklich auch bei mir möglich ist. Denn ein Ziel ist, Vers 9, dass er nicht vor Verlangen brennen muss, dass der Ehepartner nicht von Begierde verzehrt wird, sagt Luther, glaube ich, dass er nicht vor Verlangen brennen muss. Und in Vers 5, dass er nicht in Versuchung kommt. Es heißt in Vers 5, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das soll also auf keinen Fall geschehen, dass der Teufel da eine Angriffsfläche hat und dann die Blicke und Zugrichtung außerhalb der Ehe geht, weil in der Ehe das nicht mehr gestillt wird. Also Quintessenz, jeder Partner sollte grundsätzlich bereit sein, dem anderen sexuelle Freude und Befriedigung zu gewähren, wenn es gesundheitlich geht, wenn es von den Umständen her geht. Wie oft, das müssen die beiden Ehepartner miteinander vor Gott herausfinden. Da gibt es keine allgemeine Norm, das müssen die Ehepartner selbst herausfinden. Und auch wenn ein unterschiedliches Verlangen bei den Ehepartnern da ist, wenn der Mann öfter das Bedürfnis hat oder die Frau öfter, das gibt es auch, dann müssen sie das miteinander harmonisieren, dass sie einen guten Weg finden. Und das ist möglich, ganz gewiss. Jetzt macht meine Frau einen Abschnitt lang weiter. Ich bleibe gleich hier vorne.
Magst du die Folie mit dem Bibelvers?
Ja.
Ja, ich möchte noch ein paar Sätze zur Enthaltsamkeit sagen. Wir lesen nochmal den Vers 5. Keiner soll sich dem anderen entziehen, höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das ist jetzt nach der guten Nachricht übersetzt. Aus Vers 4 und Vers 5a entnehmen wir, dass Gott die eigenwillige Entziehung von der Verantwortung gegenüber dem Ehepartner verbietet. Und Vers 5 zeigt uns, dass die sexuelle Enthaltsamkeit innerhalb der Ehe nur in engen, von Gott gesetzten Grenzen erlaubt ist. Und drei Bedingungen sind jetzt in diesem Vers enthalten. Und zwar nur mit beider freiwilliger Einwilligung. Das heißt also, das Normale ist die regelmäßige sexuelle Vereinigung und die Enthaltsamkeit ist also nur, wenn beide einwilligen. Da geht, also ist es auch nicht ratsam, wenn dann einer ablockt und sagt, nein, ich entziehe mich jetzt dir, ob das jetzt der Mann ist oder die Frau, sondern es müssen beide einverstanden sein, jetzt eine Phase der Enthaltsamkeit durchzuziehen. Und dann steht eben nur für eine begrenzte Zeit. Warum? Weil Gott eben um die Verderbtheit unserer Natur weiß. Er weiß, dass wir auf sexuellem Gebiet versuchlich sind. Und wer von uns könnte nicht auch Beispiele berichten, wo Gläubige diesen Versuchungen erlegen sind und Ehebruch begangen haben. Und interessant war für mich persönlich die Entdeckung, dass der Grund für die Enthaltsamkeit hier eigentlich ein geistlicher Grund ist. Es ist ein geistlicher Zweck. Wir haben es heute Morgen schon angesprochen, es geht hier ums Gebet. Ja? Also Gott weiß, dass oder empfiehlt einfach, wenn es um das Gebet geht, wenn man wirklich in einer Sache ringt und fleht, vielleicht bei der Krankheit eines Kindes oder wenn irgendwelche besonderen Nöte da sind, dass man dann auch eine Zeit lang auf diesen Genuss, sage ich mal, verzichtet, um wirklich auch im Gebet zu kämpfen und Gottes Arm zu bewegen. Diese engen Begrenzungen für die Enthaltsamkeit innerhalb der Ehe sind notwendig, damit Satan eben die beiden Ehepaare nicht versucht. Das bedeutet also, dass die regelmäßige, freudige sexuelle Gemeinschaft innerhalb der Ehe gut, heilig und gottgewollt ist. Ausnahmen sind natürlich ganz gewiss die Schwangerschaft oder nach Entbindungen und in Krankheitszeiten. Ich möchte hier noch einen kleinen Exkurs machen. Wir haben ja auch doch eine Reihe von Ledigen unter uns, Frauen und Männer, Mädchen und Jungens, wie man es nennt, Heranwachsende. Und da wollte ich ein paar Sätze zur Hochzeitsnacht sagen. Ein junges Paar sollte von der Hochzeitsnacht keine Wunder erwarten. Gerade wenn man sich für diesen Zeitpunkt aufgespart hat und alle Gefühle darauf konzentriert, kann der Erwartungsdruck besonders hoch sein. Für bedingungslose, offene und entspannte gegenseitige Hingabe, die zum sexuellen Höhepunkt findet, hat man aber an diesem Tag wohl die ungünstigsten Voraussetzungen. Da war der Stress der Vorbereitung, die Aufregung der Feier, die unterschwelligen Spannungen, eventuell die Überforderung durch Essen und Trinken und der viel zu lange Tag. Diese nervlichen Belastungen und die körperliche Übermüdung, wie sie an diesem Tag fast unvermeidlich sind, erschweren einem noch dazu liebesungewohnten Paar, eine erfüllende Hochzeitsnacht zu erleben. Also ich denke wieder, es gibt Ausnahmen, aber das ist sicher die Regel. So muss man klugerweise jungen Paaren eigentlich raten, für die Hochzeitsnacht vielleicht nichts anderes einzukalkulieren als einen entspannenden und allenfalls umschlungenen Schlaf, der erstmals der sorglos erlebten Zweisamkeit und der Erholung dient. Für viele beginnt dann die Hochzeitsreise. Dann ist Zeit genug, sich in allen Bereichen des Körpers und der Seele schrittweise einander anzunähern. So kann die Hochzeitsnacht ihrer überzogenen Mystik entkleidet werden.
Kommen wir zu einem dritten Punkt, und der heißt sexuelle Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wir haben schon heute Morgen und heute Nachmittag darüber nachgedacht, dass Mann und Frau unterschiedliche Wesenszüge und Bedürfnisse haben. Auch auf dem Gebiet der Sexualität sind Mann und Frau unterschiedlich geschaffen, nicht nur im Biologischen. Gott hat sich dabei etwas gedacht. Im Prozess des Zusammenwachsens in der Ehe sollen sich Mann und Frau wunderbar ergänzen. Zusammen ergeben sie ein Ganzes. Was sind das nun für Unterschiede? Unterschiede in Bezug zum Beispiel auf das Verlangen nach sexueller Befriedigung. Der Mann hat, auch wieder sehr allgemein gesprochen, ein beständigeres Verlangen nach sexueller Gemeinschaft. In seinem Körper, Gott so gemacht, wird ja rund um die Uhr Samen produziert und drängt nach Entladung. Viele Frauen sind überrascht über die Beständigkeit und Regelmäßigkeit des männlichen Verlangens nach sexueller Gemeinschaft.
Es kommt ein Wesenszug der Frau zum Tragen, nämlich das Detailorientierte. Ein Mann handelt das grober ab, großzügiger, und die Frau geht jetzt wieder mehr ins Detail. Also, wie sehen das unterschiedliche Verlangen nach sexueller Befriedigung für die Frau aus? Ich möchte ein Beispiel bringen. Eine Frau erzählt: Mein Mann nimmt auf mein Zärtlichkeitsbedürfnis keine Rücksicht. Wenn er etwas von mir will, kommt er meist gleich zur Sache und empfindet Romantik, Gefühl und Zärtlichkeit als überflüssig. Unter dieser Situation leide ich. Daher entziehe ich mich intimen Situationen so oft ich kann. Aber umso ungeduldiger versucht er, sie herbeizuführen, wenn nicht gar zu erzwingen. Mit dieser Klage wird eine der häufigsten Differenzen zwischen Ehepartnern angesprochen. Aus diesem Bericht sehen wir, dass eine Frau nicht immer spontan reagieren kann. Sie verkraftet es auch seelisch kaum, vom Ehemann zu etwas gezwungen zu werden, was körperlich zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Alle Nötigung, jeder psychische Zwang, die der Mann bewusst oder unbewusst ausübt, wird die Gefühle der Frau abschotten und einigeln. Auf diesem Gebiet der Sexualität ist nur eine völlig freie und durch nichts erzwungene Hingabe möglich, da sonst die Liebesfähigkeit zurückgeht. Ein Ehemann sollte wissen, dass das Verlangen nach dem Einssein sich bei der Frau steigert, je schöner die Erfahrungen auf diesem Gebiet werden. Bei unbefriedigenden Erlebnissen wird das Verlangen aber auch schwächer und es kann zu Aussagen kommen, wie ich sie sehr oft in der Seelsorge höre: Ich kann den Rest meines Lebens ohne intim zu sein auskommen. Das Verlangen der Frau nach sexueller Gemeinschaft ist auch zyklusartig verbunden mit ihrem Hormonhaushalt und ihrem Menstruationszyklus. In der ersten Hälfte und insbesondere in der Mitte des vierwöchigen Zyklus ist das Bedürfnis am größten. Wenn Sie das hören, wird Ihnen gewiss bewusst, dass man auch für die sexuelle Vereinigung Informationen braucht, um sich in seiner Unterschiedlichkeit kennen und verstehen zu lernen. Und da kann ich nicht umhin, wieder auf die Ehebücher hinzuweisen. Informieren Sie sich über die Geschlechtsorgane, den Zyklus, aber auch über körperliche Reaktionen. Sprechen Sie darüber, was für Sie in Ihrer Individualität hilfreich sein könnte. Darum geht es nicht ums Nachahmen, aber durch Gedankenanstöße eigene Wege finden. Noch ein paar Gedanken zur Häufigkeit des Geschlechtsaktes. Eheberater werden oft gefragt, ob es denn für die Häufigkeit des intimen Verkehrs keine objektiv gültigen Richtlinien gäbe. Das hätten wir so gern, dann würde man die biblische Norm erfüllen und dann wäre das Gewissen beruhigt. Nein, die gibt es nicht. Auch wenn häufig Martin Luther zitiert wird, der sagt, in der Woche Zwier schadet weder ihm noch ihr. Dies ist zwar ein allgemeiner Durchschnittswert, auch heute noch, habe ich gelesen, aber die individuellen Abweichungen sind enorm und reichen von mehrmals täglich bis weniger als einmal im Vierteljahr. Hier kann man also keine Hilfe bekommen. Sie liegt wirklich allein in der Übereinkunft der Partner, ihrer Annäherung und Bereitschaft, von eigenen Erwartungen Abstand zu nehmen, auf den anderen zu horchen und auf ihn einzugehen.
Kommen wir zu Punkt B, Unterschiede in Bezug auf die Anregung des sexuellen Verlangens. Ich sagte heute schon, der Mann ist stark sehorientiert, visuell orientiert. Fast jede nette, attraktive Frau wirkt anregend auf den Mann. Ein Blick kann genügen, um die körperliche Drüsentätigkeit anzuregen. Sogar ein Gedanke kann beim Mann bereits sexuelle Erregung hervorrufen.
Wir sehen die Unterschiede nun in Bezug auf die Anregung des sexuellen Verlangens für die Frau aus. Die Frau, wir haben schon davon gesprochen, ist eher beziehungsorientiert. Der nackte Körper eines Mannes wirkt auf eine Frau nicht unbedingt anregend. Ohne feste Gewissheit, dass ihr Mann sie liebt und ehrt, ist sexuelle Gemeinschaft für die Frau nicht befriedigend. Im Gegensatz zum Mann braucht die Frau immer eine tiefe Gefühlssituation, die dann in intime Interessiertheit und geschlechtliche Erregung übergehen kann. Eine Frau wird sexuell angeregt, wenn dazu das Fundament mit Zärtlichkeit, Rücksicht, Verständnis und Sicherheit gelegt wird. Die Frau braucht Wärme und Geborgenheit, Romantik und Liebe. Die Gefühle spielen eine wichtige Rolle und sind darum auch leichter störbar. Für die Frau steht nicht so sehr das Körperliche, der Sex, sondern das Seelische im Vordergrund. Für sie ist wichtig, was sie empfindet, was sie seelisch spürt. So geschieht die Erregung bei der Frau in der Regel mehr durch Atmosphäre. Wie kann nun diese Atmosphäre erzeugt werden? Für eine Frau ist es sehr schön, wenn der Mann sie mit Zärtlichkeiten umhüllt. Und das schon Stunden vor der sexuellen Vereinigung. Kleinigkeiten wie ein zärtliches Wort, ein liebevolles Umarmen, einen sanften Kuss auf die Wange. Allerdings soll dies nicht nur dann geschehen, wenn der Mann sexuelle Absichten hat. Die Frau ist also von psychischen Stimulationen abhängig, um sexuell erregt zu werden. Die eine Frau liebt sanfte Musik, eine andere schätzt den Schein einer Kerze. Vielen Männern bereitet die Tatsache Schwierigkeiten, dass die Atmosphäre der Zärtlichkeit und der Geborgenheit vor allem durch Worte geschaffen wird. Es ist für eine Frau eher frustrierend, wenn der Mann während der ganzen Zeit des sexuellen Zusammenseins stumm wie ein Fisch ist. Das Schweigen hindert die Frau auch, ihre Gedanken auf das Sexualleben zu konzentrieren. Zu schnell ist sie schon beim Einkaufszettel, beim Besuch, der am nächsten Tag erwartet wird, oder bei einem schulischen Problem eines ihrer Kinder. Die Frau sehnt sich deswegen besonders nach verbalen Liebesbeteuerungen des Mannes. Und da raten wir auch immer wieder mal, zusammen das Hohelied zu lesen. Da merken wir etwas von der Liebessprache eines Ehepaares. Die Vorbereitungen zum wirklichen Ungestörtsein müssen ebenso getroffen werden. Verschlossene Türen gehören dazu und eben auch das Abhängen des Telefons. Auch das äußere Gepflegtsein des Mannes spielt für die Frau eine wichtige Rolle. Wenn es nach Schweiß riecht oder er unrasiert ist, kann das genauso die Atmosphäre stören wie ein verletzendes, liebloses Wort oder abfällige Bemerkungen eine Stunde vorher.
Noch ein dritter, letzter Unterschied im Blick oder in Bezug auf die sexuelle Erregbarkeit. Der Mann ist im Allgemeinen leicht und schnell sexuell erregbar. Seine Erregung klingt allerdings auch viel schneller wieder ab.
Unterschied in Bezug auf die sexuelle Erregbarkeit. Wie sieht das bei der Frau aus? Ich möchte das in drei kurzen Punkten behandeln. Ja, die Frau ist in der Regel langsamer erregt. Sie kann aber das gleiche Ausmaß an sexueller Erregung erreichen wie der Mann. Dadurch wird aber deutlich, dass zum Intimleben unbedingt Zeit auch für das sogenannte Vorspiel gehört. Es braucht also gemeinsame Abendstunden, auch tagsüber ist es ja möglich oder am Morgen, und vor allem Zeit. Sexualität ist mit Zärtlichkeit unlösbar verbunden und Zärtlichkeit, bei der man auf die Uhr sieht, ist ein Ding der Unmöglichkeit. In all dem ist eine Frau sehr abhängig von dem, was ihr der Mann schenkt. Sie braucht vor allem für ein erfülltes Sexualleben Zeit. Aber auch das Gespräch ist bei der sexuellen Erregung von großer Bedeutung. Ja, und wenn ich von uns spreche, für uns ist gerade auch das Lesen in einem guten Ehebuch, vielleicht gerade auch zum Thema Sexualität, ein hilfreiches Eingestimmtwerden auf eine sexuelle Begegnung. Wenn man die Kinder ins Bett gebracht hat, fällt es gerade der Frau nicht leicht, gleich romantische Gefühle zu entwickeln. Wenn aber dann einer dem anderen vorliest, vielleicht bei Kerzenschein und schöner romantischer Musik, ist man mit sich als Ehepaar beschäftigt. Die Seelen öffnen sich, die Gespräche werden tiefer und persönlicher. Man hat den Mut, sich mitzuteilen und auszusprechen, was einem wohltut, welche Berührungen erregend wirken. Und dabei können schon Liebkosen und stimulierende Berührungen eingebaut werden. Auch bei der Art der Stimulation darf man vom Mann nicht erwarten, dass er von sich aus weiß, was man als wohltuend und anregend empfindet. Man selbst entdeckt es ja auch erst beim Tun. Mir selbst fiel das Reden über das, was ich als erregend empfand, sehr schwer. Aber auch in dem Bereich habe ich mir nach mehr als 10 Jahren Ehe ein Herz gefasst und meinem Mann einen Liebesbrief geschrieben, in dem ich dann die Berührungen und Liebkosungen genannt habe, die mir wohltun. Und mein Mann ist so liebevoll darauf eingegangen, was mir wiederum das Gefühl des Geliebtseins und der Wertschätzung gab und mich nur noch freudiger machte, mich ihm ganz hinzugeben. Ja, für die Frau ist also das Vorspiel von großer Bedeutung. Hier kann sich der Mann als liebender Künstler entfalten. Das heißt aber nicht, dass nicht auch die Frau die Initiative zum erotischen Erleben ergreifen kann. Es ist für einen Mann schön, wenn die Frau mit den Ehejahren, die immer größere Vertrautheit mit sich bringen, Hemmungen und Verklemmungen überwindet und mit stimulierenden Gesten beginnt. Aber aus dem Geschilderten wird deutlich, eine kurze sexuelle Vereinigung ist für eine Frau meist eine große Lieblosigkeit. Ein paar Gedanken zum Höhepunkt. Leider wird in vielen Ehehandbüchern immer wieder vom Nonplusultra des gemeinsamen Höhepunkts geschwärmt. Natürlich darf man dieses Ziel anvisieren, aber wenn man sich von dieser Erwartungshaltung unter Druck setzen lässt, wird man große Enttäuschungen erleben. Man sollte den sexuellen Höhepunkt nicht überbewerten. Es ist ein langer Reifungsprozess und Lernprozess und erfordert viel Geduld. Es ist ja für einen Mann nicht leicht, seine Frau zu erwecken und selbst an sich zu halten. Es kann schnell zum vorzeitigen Samenerguss kommen. Da hängt es natürlich viel von der Einstellung des Mannes ab, ob er nur auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse aus ist oder ob er wirklich den Wunsch hat, seine Frau zu beglücken. Für die Frau ist das Erleben von Zärtlichkeit und Geborgenheit von hoher Bedeutung für ein erfülltes Intimleben. Ich möchte noch einen Gedanken von Ehepaar Scheunemann weitergeben, der mich selber eigentlich auch sehr ermutigt und getröstet hat. Sie erlebten erst nach 25 Ehejahren den Höhepunkt gemeinsam zur gleichen Zeit. Sie schreiben in ihrem Ehebuch: Ich bin so dankbar, dass es doppelgipfelige Erlebnisse gibt. Das sage ich Ehepaaren, denen es nicht gelingen will. Es ist nicht einfach, zu wecken und gleichzeitig an sich zu halten. Erschwerend kommt hinzu, dass bei jeder Pause die Gefühlskurve der Frau absinkt. Es ist wahrlich nicht einfach und geradezu ein Gnadengeschenk, wenn es gelingt. Wenn es aber misslingt, darf der Mann versuchen, seine Frau auf einen weiteren Hügel, auf einen zweiten Hügel zu führen. Auch das ist möglich. Ich möchte es denen zum Trost sagen, die von ihrem Zusammenkommen enttäuscht sind, weil der Mann vor der Frau zum Orgasmus gelangt. Es gibt zwar heute ein umfangreiches Literaturangebot, das uns über die erwähnten Sachverhalte Aufklärung gibt. Vieles trifft aber nicht ganz zu, denn jedes Paar ist anders. Und hier sollte der eine Partner dem anderen verbal helfen und sagen, wie sie einander am besten wohltun und glücklich machen können. Jedes Ehepaar besitzt eine Intimsphäre, die nur für dieses Paar gültig ist und die Einmaligkeitscharakter hat. Wir sind einmalige Geschöpfe Gottes. Wir sollten viel voneinander lernen. Noch ein paar Gedanken zum Nachspiel. Das sogenannte Nachspiel gehört ebenfalls zu einem liebenden Geschlechtsleben. Bei der Frau klingt ja die Erregung viel langsamer ab. Nach dem Einsein ist deswegen die Seele der Frau ganz offen. Zärtliches in die Arme nehmen, miteinander reden, sich liebkosen, Komplimente machen, das beglückt eine Frau an dieser Stelle bis ins Tiefste. Ein Tipp für den Mann: Bitte nicht zu schnell umdrehen und schlafen wollen. Die ganze Persönlichkeit der Frau wird im Sexualleben so aufgewühlt und somit wird sie entweder tief beglückt oder aber auch bitter enttäuscht. An der Stelle auch noch ein Wort an die gläubigen Ehepaare. An der Stelle möchte ich gläubige Ehepaare auch ermutigen, Gott in ihr sexuelles Erleben einzuladen. Für uns persönlich gehört das Dankgebet während der Vereinigung oder hinterher ganz selbstverständlich dazu. Gott hat uns die Sexualität zum Genuss geschenkt und für jede schöne Begegnung soll er auch den Dank bekommen.
Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen viele interessante Briefe geschrieben werden. Und den Brief, den meine Frau vorhin erwähnt hat, der dieses Thema, dieses Gebiet betraf, der hat mich zuerst schon verblüfft, aber ich habe ihn wieder und wieder gelesen und habe mich gefreut, je öfter ich ihn las. Ich habe ihn hier in meiner Bibel hier hinten drin. Jetzt muss ich natürlich meine Bibel hüten wie meinen Augapfel in den nächsten Stunden, aber das werde ich schon tun. Und das soll nur zeigen, wie natürlich das Thema ist und wie natürlich wir damit auch umgehen wollen. Das ist nicht etwas, was ganz ausgeklammert werden muss und wo Christen vielleicht nur mit schlechtem Gewissen rumlaufen müssen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Das gehört zu unserem ganz selbstverständlichen Alltagsleben. Ein letzter Punkt, dann kommen wir schon zum Schluss. Die Bedeutung der sexuellen Gemeinschaft für den Mann und für die Frau. Ich beginne für den Mann. Der Mann braucht ein erfülltes Sexualleben, damit sein Selbstbewusstsein nicht gefährdet wird. Der Mann hat in der Regel ein empfindlicheres Selbstbewusstsein als die Frau. Und irgendwie scheint es beim Mann an seine Sexualität geknüpft zu sein. Es gibt wohl keinen impotenten Mann mit starkem Selbstvertrauen. Wird man wohl nicht finden. Aber umgekehrt kann ein sexuell zufriedener Mann auch in anderen Lebensbereichen leichter Selbstvertrauen entwickeln. Ein Mann kann Misserfolg im Beruf oder in sozialem Leben viel leichter verkraften als Versagen in der sexuellen Gemeinschaft. Für den Mann kann Misserfolg beim Geschlechtsleben Misserfolg im ganzen Leben bedeuten. Der Mann braucht ein erfülltes Sexualleben für sein Selbstvertrauen. Diese Aussagen sind auf den verheirateten Mann bezogen. Der ledige, noch unverheiratete Mann kann auch ohne geschlechtliche Beziehungen volle Lebenserfüllung finden, wenn er ein Ja hat zu seinem Stand, eben als noch nicht verheirateter oder Single, wie das heute so schön heißt.
Die Bedeutung des Liebesaktes für die Frau ist die Erfüllung ihrer Leiblichkeit. Wenn eine Frau das Gefühl hat, im Intimleben zu versagen, wird es ihr schwer fallen, ihre Weiblichkeit in vollem Umfang anzunehmen. Sie bezieht ja ihr Selbstwertgefühl aus der Beziehung zu ihrem Mann. Wenn ihr Mann ihr das Versagen noch mit beleidigenden Bemerkungen vorhält, dann kann das zur Frigidität der Frau führen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch umgekehrt gelesen, dass Frauen mit starkem Selbstbewusstsein frigide geworden sind. Aber wir schließen daraus, dass die Frau durch die Liebe ihres Mannes in ihrem Selbstbewusstsein gefestigt wird. So sehr sich eine Frau die Kameradschaft des Mannes, sein bester Freund zu sein, wünscht, so sehr sie seine helfende Liebe braucht und sich nach Romantik sehnt, so braucht sie doch auch das körperliche Einssein als Beweis der Liebe und Treue ihres Mannes. Ein dritter Punkt, auch das Nervensystem entspannt sich. Wie beim Mann ist auch bei der Frau das Nervensystem mit den Geschlechtsorganen gekoppelt. Gott hat alle Frauen so angelegt, dass sie im Geschlechtsakt eine gesunde Entspannung erfahren können. Natürlich eben auch der Mann. Daraus folgt, dass bei einem schönen und regelmäßigen Intimleben häusliche Reibereien leichter abgebaut werden können. Irgendwie wird die Welt schöner. Und Schwierigkeiten schrumpfen auf ihr Normalmaß zusammen, wenn sexuelle Harmonie da ist. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ein schönes Intimleben neben der Arterhaltung zur persönlichen Freude dient, die Freude fördert und Erfüllung schenkt. Als positives Nebenprodukt schafft es auch Entspannung des Nervensystems. Die intime Begegnung ist das außerordentlichste Erlebnis, das Ehepaare haben können. Es erfordert jedoch viel Lernbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Gespräch und Geduld, um dieses Geschenk Gottes in der Ehe in seiner Vollkommenheit genießen zu können. Auf dem Weg zu diesem Ziel sind ganz gewiss auch Versäumnisse und Fehler, Nachlässigkeiten und bewusstes Wehtun enthalten. Lieben ist nicht Liebe ist nicht unfehlbar und Ehe kein schuldloses Feld. Man weiß von Abgründen, die sich im eigenen Herzen und zwischen den Partnern auftun können. Darum kommt Liebe auch in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet nicht ohne Vergebung aus. Nur durch Versöhnung mit Gott kann Schuld in der Ehe auch in diesem Bereich immer wieder beseitigt werden. Es findet sich wohl kein Mensch, der im Bereich seiner Intimsphäre nicht eines gnädigen Gottes bedürfte.
Soweit, was wir zusammen über dieses Thema weitergeben wollten. Es ist sicher nicht alles, was dazu gesagt werden kann und vielleicht auch sollte, aber für heute Abend soll das von unserer Seite her genügen. Wenn jetzt vielleicht Fragen da sind, die dieses Gebiet betreffen, schlagen wir vor, dass sie nicht unbedingt hier in aller Öffentlichkeit gestellt werden. Wir sind ja noch hier. Wenn jemand persönliche Fragen hat, kann er auf uns zukommen, kann mit uns sprechen. Keine Frage, oder auch morgen früh noch, wenn es zeitlich möglich ist. Aber vielleicht ist es so weiser, dass wir jetzt nicht eine allgemeine Fragezeit machen, weil es doch sehr persönlich oder gar intim werden könnte.
In dem Bereich gehört natürlich auch die Geburtenregelung, die wir jetzt ja gar nicht besprochen haben. Aber das ist natürlich für die Frau auch immer wieder ein Problem, auch der Anspannung des Schwangerwerdens, dass natürlich auch das ganze Entspanntsein in dem Bereich beeinflusst. Das wollte ich einfach noch ergänzen. Und deswegen muss man auch sich als Ehepaar, gerade in Bezug auf die Empfängnisverhütung, ja, auch Gedanken machen und vor Gott zuerst mal auch im Gebet überlegen, wie viele Kinder er einem anvertrauen will. Also das gehört natürlich auch noch mit in den Bereich der Sexualität.